Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Es gibt einen christlichen Philosophen mit Namen Robert Spähmann, ist den meisten von euch sicherlich nicht bekannt. Aber er ist einer der wenigen christlichen Philosophen überhaupt, die es gibt. Also jemand, der sich über das Zeitgeschehen Gedanken macht und es versucht, vom christlichen Glauben her zu durchdringen. Und eine seiner wesentlichen Leitfragen, die er sich immer wieder gestellt hat, also er ist schon sehr alt, ist die: Was geschieht hier eigentlich? Also es geschehen irgendwelche Dinge. Und die Frage, die er sich immer wieder gestellt hat, ist die: Was geschieht eigentlich? Also es war der Versuch, durchzublicken und jenseits dessen, was über Ereignisse berichtet wird, das zu erfassen, was wirklich geschehen ist. Also das, was uns in den Medien präsentiert wird, ist ja nicht so häufig das, was eigentlich passiert ist oder das, was eigentlich zu wissen nötig ist. Tatsächlich ist es nicht nur Aufgabe solcher christlichen Philosophen, sich diese Frage zu stellen: Was geschieht eigentlich? Auch Christen sind dazu aufgefordert, sich darüber Gedanken zu machen, was man den Zeitgeist nennt, und zu erkennen, wie der Zeitgeist, in dem sie ja drinnen sind, sie selber schon mitbestimmt hat, ihr Denken und ihre Werte und ihre Handlung. Also diese Frage, was geschieht hier eigentlich, ist dann verbunden mit der Frage, was geschieht eigentlich gerade in meinem Leben? Was geschieht da eigentlich? Die Offenbarung von Johannes gibt viele wichtige Informationen zum Verständnis der Zeit, in der wir leben. Nicht in dem Sinne, dass es Dinge vorhersagt, die sich dann erfüllen und die wir dann auf einer Liste abhaken. Aha, so weit sind wir also. So nicht. Auch nicht in dem Sinne, dass die Offenbarung uns Geheimnisse aus den Hinterzimmern von Geheimdiensten offenlegt. Also dass wir in der Offenbarung zum Beispiel erfahren, wer eigentlich die Täter vom 11. September sind. Die Offenbarung von Johannes beschreibt die Zeit zwischen dem ersten und dem zweiten Kommen von Christus. Sie beschreibt es, diese Zeit von nunmehr fast 2000 Jahren, in symbolischen Bildern. Sie erklärt auf diese Weise die geistlichen Zusammenhänge, die den Lauf der Welt bestimmen. Christus hat vom Vater die Vollmacht bekommen, während dieser Zeit, die auch Endzeit heißt, über die Erde zu herrschen. Das ist eine wichtige Information, weil es ist verborgen, aber es ist eigentlich die Triebkraft, die hinter allem steht, was passiert, dass Christus herrscht. Jemand, der nicht glaubt, kann das nicht sehen. Der glaubt, es sind sonst irgendwelche Kräfte, die am Werke sind. Wir als Christen wissen aber letztlich, die bestimmende Hand hinter dem, was geschieht, ist der souveräne Gott, der Vater, der auf dem Thron sitzt, und das Lamm. Die herrschen. Die herrschen mit Gericht und Gnade. Und schwierig ist es manchmal, ein Ereignis kann für die einen Gericht bedeuten und für die anderen Gnade. Oder für die einen ist es Gericht, es ist gegen sie gerichtet. Für die anderen, für die Gläubigen, ist es eine Prüfung, die nicht gegen sie gerichtet ist, sondern die sie im Glauben heranreifen lassen soll. Tatsächlich legt die Offenbarung von Johannes das Geschehen oder lenkt unseren Blick vor allem auf Gottes Gerichtshandeln. Deswegen liest sich die Offenbarung teilweise sehr unangenehm. Gott und das Lamm führen Ereignisse in dieser Welt herbei, die als Gericht über diese Welt zu verstehen sind und die einmal in das jüngste Gericht hineinmünden werden. Den Anfang machten in der Offenbarung, Kapitel 6, die sieben Siegel, von denen Christus dort sechs schon geöffnet hat, im Bild von den vier Reitern auf ihren Pferden, verschiedenfarbig, kamen dämonische Mächte über die Welt. Diese dämonischen Mächte in Gestalt der Reiter geben der Neigung des Menschen zum Hochmut und zur Machtgier einen Schub. Also, sodass die Kriege, die auf der Welt es immer gegeben hat, einerseits ganz auf das Wesen des Menschen zurückzuführen sind. Es ist seine Machtgier. Ich möchte gerne seinesgleichen zeigen, wer der Stärkere ist. Gleichzeitig sind es hier dämonische Mächte, die im Verborgenen sich dieser menschlichen Natur bedienen. So war es dann vor allem das Thema des Krieges in den vier, im Bild von den vier Reitern. Der Krieg bringt Bürgerkrieg hervor, Hungersnot, Seuchen und Tod. Dann wurde da noch eine Zahlenangabe gemacht, ein Viertel der Menschheit kam zu Tode. Ist wahrscheinlich nicht unbedingt ganz wörtlich zu nehmen, aber ungefähr eine Richtungsangabe. Wenn man das verfolgt, wie viele Menschen sind nicht eines natürlichen Todes gestorben, sondern durch Kriege, Bürgerkriege, Hungersnöte, Krankheiten, ein Viertel. Das ist viel. Das ist ganz schön viel. Da kann man nicht behaupten, dass diese Welt hier nur ein ruhiger Ort ist, an dem es sich gut leben lässt. Hier lässt es sich auch gut leben. Das heißt, diese Welt ist immer noch erfüllt von Gottes Güte. Aber vieles, was hier geschieht, ist schrecklich. Angsteinflößend. In der Offenbarung dienen diese Gerichte zur vorläufigen Bestrafung der Menschen. Das ist das Erste. Und die Menschen sollen zur Umkehr gerufen werden, bevor es zu spät ist und das jüngste Gericht hereinbricht. Und die christliche Gemeinde ist mittendrin in den Ereignissen, die über die Welt kommen. Aber sie hat, auch wenn sie Gleiches erleidet, Gott nicht gegen sich. Gott ist für sie. Und hat sie in der Welt gelassen, um durch sie das Evangelium in die Welt zu bringen. Dies bringt der Gemeinde Leiden ein, nämlich die Verfolgung durch die Welt bis hin zum Martyrium und den ständigen Kampf gegen die ständig anstürmenden Verführungskünste des Bösen. Die Gemeinde wäre auf sich gestellt, jenen bösen Mächten hilflos ausgeliefert und würde ihren Glauben preisgeben. Es würde so geschehen. Jesus hat in Matthäus 24 gesagt, wenn Gott der Herr diese Zeit nicht verkürzen würde, würde keiner gerettet werden. Zu groß ist der Reiz des Bösen, wenn er uns ständig umgibt, als dass wir ihm widerstehen könnten. Was wir brauchen, ist eine Art Immunisierung, die wir uns selbst nicht geben können. Davon berichtet dann ein Kapitel weiter, Offenbarung 7 in den Versen 1 bis 8. Damit die Gemeinde nicht vom lebendigen Gott abfällt, hat Gott selbst vorgesorgt, indem er sie versiegelt hat. wird in Offenbarung 7 im symbolträchtigen Bild von den 144.000 beschrieben, dem wahren Gottesvolk aller Zeiten, welches durch Gottes Schutz die Zeit der Bedrängnisse und der Anfechtungen unbeschadet übersteht, was den Glauben anbetrifft. Ansonsten ist ihr nichts verheißen, welche Leiden sie tragen muss und welche ihr erspart bleiben. Es ist ihr nichts verheißen. Auch sterben können sie für den Glauben. Und alle möglichen Leiden können sie tragen. Trotzdem ist Gott bei allem nicht gegen sie. In Offenbarung 7, 9 bis 17, dem Predigtext, wird beschrieben, wie die 144.000 nach dieser Zeit der Trübsal vor Gott und Christus erscheinen und von ihnen empfangen werden. Ich lese den Predigtext. Danach sah ich eine große Menge Menschen, so viele, dass niemand sie zählen konnte. Es waren Menschen aus allen Nationen, Stämmen, Völkern und Sprachen. Sie standen in weißen Kleidern vor dem Thron und dem Lamm und hielten Palmzweige in den Händen. Mit lauter Stimme riefen sie: Das Heil kommt von unserem Gott, der auf dem Thron sitzt, und vom Lamm. Alle Engel standen im Kreis um den Thron und um die Ältesten und um die vier mächtigen Gestalten. Sie warfen sich vor dem Thron zu Boden, beteten Gott an und sprachen: Das ist gewiss, Preis und Herrlichkeit, Weisheit und Dank, Ehre, Macht und Stärke gehören unserem Gott für alle Ewigkeit. Amen. Einer der Ältesten fragte mich: Wer sind diese Menschen in weißen Kleidern? Woher kommen sie? Ich antwortete: Ich weiß es nicht, Herr, du weißt es. Da sagte er zu mir: Diese Menschen haben die große Verfolgung durchgestanden. Sie haben ihre Kleider gewaschen und im Blut des Lammes weiß gemacht. Darum stehen sie vor dem Thron Gottes und dienen ihm Tag und Nacht in seinem Tempel. Er, der auf dem Thron sitzt, wird bei ihnen wohnen. Sie werden keinen Hunger oder Durst mehr haben. Weder die Sonne noch irgendeine Glut wird sie versengen. Das Lamm, das in der Mitte des Thrones steht, wird ihr Hirt sein und sie an die Quellen führen, deren Wasser Leben spendet. Und Gott wird alle ihre Tränen abwischen. Ziemlich am Beginn der Geschichte Gottes mit seinem Volk hat Gott Abraham versprochen: Du wirst zum Vater vieler Völker werden. Deshalb sollst du nicht mehr Abram heißen, sondern Abraham. Denn ich habe dich zum Vater vieler Völker bestimmt. Ich werde dich überaus fruchtbar machen. Du wirst so viele Nachkommen haben, dass sie zu ganzen Völkern werden. Hier in Offenbarung 7 werden Gott und das Lamm gepriesen, weil Gott diese Zusage nun erfüllt hat. Da stehen sie alle. Alle geistlichen Nachkommen Abrahams stehen dort versammelt vor dem Thron. Die Trübsal, die große Trübsal, liegt hinter ihnen. Johannes sieht im Himmel eine Menge von Menschen, die unzählbar sind. Es sind Christen aller Zeiten, aus allen Ländern und Völkern der Erde. Johannes sieht sie als eine gewaltige Ansammlung vor Gottes Thron. Sie loben Gott und das Lamm weil sie von ihnen durch die Zeit der Bedrängnis hindurch im Glauben bewahrt worden sind. Nun stehen sie dort und können es nicht fassen, dass all ihr Sehnen sich nun erfüllt hat. Sie sind angekommen im ewigen Leben bei Gott. Das Leiden hat ein Ende. Es erfüllt sie ungetrübte und sich stets steigernde Freude. Sie stehen als Sieger da, weil Christus sie an seinem Sieg über die Sünde und über den Tod Anteil gegeben hat. Als Ausdruck dieser Tatsache stehen die Heiligen dort in weißen Kleidern. Weiß steht in der Offenbarung meistens für die himmlische Wirklichkeit. Sie symbolisiert Reinheit, Heiligkeit und Sieg. Nach all den Höhen und Tiefen, nach allen Anfechtungen und Verzweiflungen, nach allen Verfolgungen und Verführungen, denen sie auf der Erde ausgesetzt waren, sind sich im Himmel alle Christen darüber einig, warum sie dort angelangt sind. Vers 10. Mit lauter Stimme riefen sie: Das Heil kommt von unserem Gott, der auf dem Thron sitzt, und vom Lamm. Was ihnen auf der Erde mitten im geistlichen Kampf nicht immer bewusst gewesen ist, fällt ihnen im Himmel wie Schuppen von den Augen. Bevor Gott sie dem Bösen ausgesetzt hat, hatte er sie versiegelt. Er hat sie als sein bleibendes Eigentum bestätigt. Und die ganze Zeit über war er bei ihnen und hat sie beschützt. Und nun nehmen sie am himmlischen Gottesdienst teil, selig, selbstvergessen, ganz von Gottes Glanz umhüllt. Um sie herum die geheimnisvolle Welt der Engel, Millionen und Abermillionen von ihnen, sie bilden einen riesigen Kreis um die erlöste Schar und stimmen in den Lobgesang der Heiligen in Vers 12 mit ein. Das ist gewiss, Preis und Herrlichkeit, Weisheit und Dank, Ehre, Macht und Stärke gehören unserem Gott für alle Ewigkeit. Selbstvergessenes Lob. Alle sind selig. Gott ist in der Mitte. Über die Identität der großen Menschenmenge vor dem Thron Gottes geben die Verse 13 und 14 Auskunft. Es sind Menschen, die die große Verfolgung durchgestanden haben. Der Ausdruck große Verfolgung ist etwas zu eng gefasst, um zu beschreiben, was damit gemeint ist. Gemeint sind Bedrängnisse. Gemeint sind Angriffe, denen das Volk Gottes ausgesetzt gewesen ist, von innen und außen. Es sind Angriffe, die darauf gezielt haben, den Glauben an Jesus Christus zu zerstören. Das ist gemeint mit dieser großen Verfolgung oder große Trübsal, große Bedrängnis für Gottes Volk. Ständig Anfechtung, die den Glauben in Frage stellen. Die Mittel, die von bösen Mächten angewandt werden, um dieses Ziel, den Glauben zu zerstören, zu erreichen, sind Verfolgung und Verführung. Bei der Verfolgung geht es bis hin zur Tötung von Christen. Die Verführung geschieht von innen her durch Angebote und Lehren, die der von Christus und den Aposteln überlieferten Lehre ähnlich erscheinen, aber ihrem Grunde widersprechen und dadurch von dem Heil, das Christus gebracht hat, wegführen. Dies beides zusammengenommen, Verfolgung und Verführung, wird auf die gesamte Geschichte des Gottesvolkes hin betrachtet und als die große Bedrängnis bezeichnet. Alle Christen haben mehr oder weniger Teil an dieser großen Bedrängnis. Und alle, die dann bei Gott angelangt sind, haben sie durchgestanden. Alle, die vorher im Bild von den 144.000 versiegelt worden sind. Es ist eben jene unzählbare Schar, die im Glauben an Christus gelebt und gestorben ist, beziehungsweise im Glauben angetroffen wird, wenn er wiederkommt. Dieser Glaube, der sich in der großen Bedrängnis bewährt, ist eine Gabe Gottes, der die Christen in diesem Glauben versiegelt, das heißt erhält. Dieser Glaube zeigt sich dann auch in einer bestimmten Glaubenshaltung, Glaubensbewegung bei denen, die da glauben. In den Bedrängnissen lernen sie von sich wegzuschauen, auf Christus hin. In Vers 14 heißt es dazu, sie haben ihre Kleider gewaschen und im Blut des Lammes weiß gemacht. Hier haben wir einen Hinweis darauf, was die Glaubenden in aller Trübsal festgehalten haben als ihren Schatz. Nämlich, dass Jesus Christus zur Vergebung ihrer Schuld am Kreuz gestorben ist. An dieser Wahrheit haben sie festgehalten, weil diese Wahrheit sie gehalten hat. Wenn durch Verfolgung und Bedrängnis ihr Leben bedroht schien, haben sie die Gemeinschaft mit dem, der für sie gestorben ist, höher erachtet als ihr eigenes Leben. Und wenn Verführung an sie herantrat, mochten sie es nicht ertragen, dass die Gnade, die Christus ihnen erwiesen hat, verdunkelt zu werden drohte. Sie haben an dem Glauben festgehalten, dass Christus, der sich ganz für sie gegeben hat, ihr Ein und Alles ist. Sie haben ihre Kleider, das heißt ihr von Sünde gezeichnetes Leben, im Glauben immer und immer wieder bei Christus, dem Gekreuzigten, geborgen. Und so sind ihre Kleider weiß geworden durch das Blut des Lammes. Und dann setzt Vers 15 mit einem Darum ein. Darum, weil sie in diesem Glauben an Christus versiegelt worden sind und festgehalten haben, darum stehen sie alle vor Gottes Thron und dem Lamm. Wenn sie dort angelangt sind, ist es vorbei mit der Bedrängnis. Alle Klagen verstummen. Alle sind erfüllt vom ungetrübten Lob Gottes. Alle sind erfüllt von nie gekannter Freude. Sie erfahren alle Gottes Gemeinschaft in nie gekannter Weise. Die Verse 15 und 17 beschreiben, worin sich diese Gemeinschaft als grandios herrlich erweist. In Vers 15 wird die Gemeinschaft im Bild des Priestertums beschrieben. Die Heiligen im Himmel werden Gott in seinem Tempel dienen. Gemeint ist, sie werden ihm priesterlich dienen. Auch hier eine Anspielung auf das priesterliche Dasein ist das weiße Kleid, das sie haben. Aaron hat ein weißes Kleid am Versöhnungstag angezogen. Also der Priester, immer wenn er sich dem Allerheiligsten nähern wollte, musste er seine prächtigen Kleider ablegen und ein weißes Leinenhemd anziehen. Und das ist auch hier zu verstehen, alle haben schon dieses weiße Leinenhemd an, alle sind schon mitten im Allerheiligsten drin, sehen Gottes Herrlichkeit unverhüllt und bleiben unbeschadet. Sie sind Priester in Ewigkeit. Was heißt eigentlich Priester? Das heißt so viel wie, ihr Leben ist einzig Gott geweiht. Sie leben für Gott. Der einzige Sinn zu leben ist für sie der, dass es Gott gibt. Ansonsten gibt es für sie keinen Sinn zu leben. Das ist ein Priester. Was sie begehren, ist allein von Gottes Gegenwart durchdrungen und umhüllt zu werden. Und dieses Begehren wird vollkommen erfüllt werden. Denn vom Tempel ist hier bildlich die Rede. In Offenbarung 21, Vers 22 erfahren wir, dass es im Himmel keinen Tempel geben wird. Ein Tempel ist ein bestimmter Ort, der Gottes Gegenwart anzeigt. Das Bild vom Tempel wird hier zwar gebraucht und doch gleichzeitig überhöht und dann aufgehoben. Denn, Vers 15, er, der auf dem Thron sitzt, wird bei ihnen wohnen. Und Vers 17, Gott wird alle Tränen abwischen. Alles Sehnen der Gläubigen erfüllt sich im Himmel, weil Gott sich ihnen ganz und gar mit allem, was er ist und hat, hingibt. Mit allen Fasern ihrer Existenz werden sie in ihm geborgen sein. Nie wieder wird sie ein Zweifel überfallen, dass darin etwas nicht in Ordnung ist, dass Gott ihr Gott ist und dass es schön sei und herrlich. In Vers 17 wird Christus, das Lamm, in den Mittelpunkt der Freude gerückt. Das Lamm, das in der Mitte des Thrones steht, wird ihr Hirt sein und sie an die Quellen führen, deren Wasser Leben spendet. Auch dies ist ein wunderschönes Bild. Christus ist das Lamm, das seine Schafe weidet. Es ist nicht der Hirte, es ist das Lamm, das seine Schafe weidet. Hier wird hervorgehoben, dass Christus ganz einer von uns geworden ist. Er, der die Herde, das Volk Gottes, leitet, ist einer von ihnen. Ist Mensch geworden, der Sohn Gottes. Er hat als Erlöser seinen menschlichen Leib, sein menschliches und göttliches Leben für uns gegeben in den Tod. Und die Heiligen haben ihr Leben ihm in der großen Bedrängnis hindurch immer wieder anbefohlen, sodass sich hier beides ineinander verschränkt in dieser Gruppe von dem Lamm und den Schafen. Sie haben sich einander gegeben. Es ist ineinander verschränkte ewige Gemeinschaft. Christus hat sein Leben für sie gegeben und durch den Glauben sind sie mit ihm eins geworden. In Ewigkeit sind sie als solche zusammen, die sich ineinander gegeben haben zu unauflöslicher Gemeinschaft. Das Wasser, von dem in Vers 17 die Rede ist, steht symbolisch für das ewige Leben. Der gekreuzigte und auferstandene Christus ist die Quelle des ewigen Lebens. Als Mensch nimmt Christus, als Sohn Gottes und Mensch zugleich, nimmt Christus sie, die zu ihm gehören, mit in sein göttliches Leben hinein. Darum sind sie in ihm für immer in Gott geborgen. Amen.